Hey, so eine große Ehre, wieder hier zu sein. Ich war vor ziemlich genau 2 Jahren war ich schon mal hier. Und einmal eingeladen zu werden, ist eine große Ehre. Ein zweites Mal eingeladen zu werden, ist eine noch größere Ehre. Und ich freue mich sehr. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Christine Reinhardt. Ich wohne in Stuttgart in Deutschland und bin dort im Gospelforum Teil des Leitungsteams. Und vielleicht zum Thema Anbetung, zum Thema Lobpreis. Ich bin seit ungefähr 34 Jahren in diesem Bereich unterwegs, entweder Teil von Teams oder mit in die Leiterschaft. Und ja, ich weiß, ungefähr bei meiner Geburt habe ich angefangen. Nein. Ich habe das ungefähr mit 15 Jahren habe ich angefangen. Den Rest könnt ihr euch ausrechnen. Ich bin verheiratet mit Tim. Und der auch Teil des Leitungsteams in Stuttgart ist, wir leiten zusammen ein Lobpreisteam und wir haben 4 erwachsene Kinder. Unser jüngstes Kind ist vor 2 Wochen 18 geworden und wir sind jetzt offiziell aus dem Gröbsten raus, was sehr schön ist, zu sehen, wie unsere Kinder auch ihren Weg mit Gott finden. Und das ist das größte Geschenk, was man als Eltern haben kann. Und ich glaube, das ist auch das größte Geschenk, was wir Gott geben können als unseren Vater, dass wir unseren Weg mit ihm finden. Stimmt's? Und ich glaube, da freut es sich am meisten. So, dann würde ich einfach direkt in das Thema reinstarten, das Thema Anbetung. Ich finde es großartig und vielen, vielen Dank auch Esther und auch Benjamin, die ganze Leiterschaft hier, dass ihr das macht, hier über mehrere Wochen hinweg über das Thema Lobpreis und Anbetung zu sprechen, weil ich glaube, dass das Stärke bringt in einer Gemeinde, wenn wir verstehen, was es bedeutet, wenn wir Gott anbeten, was es auswirkt, was es für eine Veränderung bringt in unserem Leben. Und das Thema, was ich so als Überschrift gesetzt habe, ist vielleicht ein bisschen provokativ, einfach weil ich uns zum Nachdenken provozieren will. Also es ist keine negative Provokation, sondern ich möchte, dass wir darüber nachdenken, braucht Gott deine und meine Anbetung? Braucht Gott deine und meine Anbetung? Das Wort Anbetung, wir sehen es hier so schön aufgehängt, das ist ein Wort, was vielleicht in unserem Sprachgebrauch außerhalb dieser Wände nicht so sehr, also wir nicht so oft verwenden. Menschen, die jetzt nicht so in der Kirche sind, die die Bibel nicht lesen, für viele von ihnen ist das Wort Anbetung eher ein fremdes Wort. Man nutzt es in der deutschen Sprache vielleicht eher höchstens, dass man zu einer Frau meine Angebetete oder sowas sagt. Sagt man aber auch nicht mehr, das war vielleicht früher so. Jetzt in anderen Kulturen ist es aber anders. Da ist Anbetung etwas, was tief verankert ist. Es gibt Kulturen, wo man zu Hause ein Altar hat, wo man anbetet. Oder es gibt sogar Kulturen, wo man noch auf Altären Opfer bringt. Und das ist bei uns eben nicht so. Und nicht, dass ich es gut finde, auf Altären Opfer zu bringen. Das ist natürlich im Alten Testament so gewesen. Und ich denke auch, dass da vieles nicht so gut läuft. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist es in manchen Kulturen so was Normales, das tief verankert in der Kultur auch ist. Und warum ist es bei uns nicht so, dass Anbetung etwas Normales ist? Das ist eigentlich eher etwas, was wir lernen müssen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass es bei uns etwas mit dem Humanismus zu tun hat. Den begegnen wir an jeder Ecke, in jeder Zeitung, in jedem Social Media, egal wo wir unterwegs sind, begegnet uns Humanismus. Was ist Humanismus? Humanismus stellt den Mensch in den Mittelpunkt. Der Mensch, um den Menschen dreht sich alles. Ja? Und durch den Glauben, dass der Mensch der Mittelpunkt ist von allem, wird die Idee, dass etwas oder jemand über uns steht, eigentlich verdrängt oder eigentlich unmöglich. Und wir sehen, dass die Menschheit verzweifelt nach Lösungen sucht, nach Dingen sucht, die vorwärts gehen können, Entwicklung und so weiter. Der Mensch sucht das alles in seiner eigenen Stärke. Und es geht ja auch nicht anders, wenn der Mensch über allem steht und der Mensch der Mittelpunkt von allem ist. Und der Mensch in sich, im Humanismus wird immer danach suchen, möglichst unabhängig zu sein, möglichst individualistisch zu sein. Und meine Idee, das, was ich denke, wird immer auch das Höchste sein, woran ich alles messe. Und ich schließe damit aus, dass es jemand gibt, dem ich verehren sollte, den ich anbeten sollte, dem ich Ehre bringen sollte, außer mir selbst. Und ich glaube, wir sehen es in unserer Gesellschaft. Es mündet in Egoismus, stimmt's? Es mündet darin, dass ich der Maßstab werde für alles, was um mich herum passiert. Und alles, was in der Welt passiert, wird gemessen daran, was ich davon halte. Am Anfang der Zeit, als Gott den Menschen schuf, da können wir lesen, dass er jeden Abend mit Adam und Eva im Garten spazieren gelaufen ist. Ich habe mir gedacht, was für ein Ort muss es gewesen sein, wenn man jeden Abend mit Gott einfach unter den Bäumen in der Kühle des Abends, sagt das Wort, spazieren gehen kann. Und Gott hat von Anfang an diesen Ort geschaffen, wo er Zeit verbringen konnte mit seinen Kindern. Auch als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, ihr kennt die Geschichte, hat er dafür gesorgt, dass es einen Ort gibt der Begegnung. Es gab das Heiligtum, was sie dann gebaut haben in Zeltform, damit sie es immer mitnehmen können, wo sie hingehen. Und er hat dafür gesorgt, dass es einen Ort der Begegnung gab. Der Unterschied zum Garten Eden war, dass in der Zwischenzeit Sünde reingekommen ist, stimmt's? Und diese Sünde hat es unmöglich gemacht, für Mensch und Gott von Angesicht zu Angesicht sich zu begegnen. Als die ersten Menschen im Garten Eden mit Gott zusammen waren, haben sie ihn kennengelernt. Wenn wir mit jemandem Zeit verbringen, dann lernen wir die Person kennen. Und sie haben Gottes Persönlichkeit, seinen Charakter, haben sie anschauen können und spüren können, jeden Tag, in dem sie mit ihm Zeit verbracht haben. Und auch seine Heiligkeit haben sie offensichtlich kennengelernt. Woher wissen wir das? In dem Moment, als sie gesündigt haben, haben sie sich versteckt. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum sie sich eigentlich versteckt haben? Ich glaube, sie haben sich versteckt, weil sie wussten, dass diese Sünde, die Rebellion in ihrem Herzen, wenn die mit Gottes Heiligkeit aufeinander trifft, dass es nicht funktioniert. Und sie hatten Angst, was passiert, wenn ihr Schöpfer davon erfährt, dass sie gegen seinen Willen gehandelt haben. Wir kennen die Geschichte. Gott musste sie aus dem Garten rausschicken. Und ihnen blieb nur noch das Opfern von Tieren übrig, um irgendwie mit ihrer Schuld und auch mit ihren Anliegen vor Gott zu kommen. Jedoch konnten sie keine Begegnung mehr von Angesicht zu Angesicht mit ihrem Schöpfer haben. Auch im Zelt der Begegnung in der Wüste gab es ganz wenig Leute, die an diesen Ort kommen konnte, der Begegnung, der richtigen Begegnung mit Gott, das Allerheiligste. Es war der hohe Priester, der ernannte hohe Priester Aaron. Er konnte reingehen ins Allerheiligste. Auch Mose hat Begegnungen gehabt mit Gott. Aber Mose hatte einen Schleier vor sein Gesicht, um sich zu schützen vor der Heiligkeit Gottes. Aaron, wenn er reingegangen ist ins Allerheiligste, da steht, dass sein Gewand hatte unten Glöckchen, dass man hört, ob er sich noch bewegt. Und an seinem Fuß war ein Seil gebunden, dass falls er unrein ins Allerheiligste geht und eine Begegnung hat mit der Heiligkeit Gottes, wussten sie, dann wird er sterben. Und sie hatten dieses Seil um seinen Fuß, damit sie ihn rausziehen können, weil kein anderer konnte ja da reingehen. Und hört sich ein bisschen scary an, wenn wir die Geschichten im Alten Testament lesen, dann denken wir mal schon, wow, was ist denn das für ein Gott? Auch der Prophet Jesaja, wir können das in Jesaja 6 lesen, als er eine Begegnung mit der Gegenwart Gottes hatte, steht, dass er dass er den Thronsaal Gottes gesehen hat. Ob er jetzt tatsächlich dort war oder ob das eine Vision war, das wissen wir nicht genau. Aber er kam in den Thronsaal Gottes und was ist passiert? Er hat gesehen, wie sündig er ist. Er hat gesehen, was in seinem Herzen nicht gut ist. Und hat gesagt, oh weh mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, in einem Volk von unreinen Lippen. Er hat erkannt, dass er eigentlich gar kein Recht hat, in der Gegenwart Gottes, in der Heiligkeit Gottes sich aufzuhalten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Heiligkeit Gottes, dass wir die nicht, dass wir die nicht für etwas Normales, etwas Selbstverständliches nehmen. Die Heiligkeit Gottes ist etwas ganz Besonderes. Und wenn wir uns in seine Gegenwart begeben, wir wissen, dass wir das jetzt können und ich werde auch drüber reden. Aber dass uns bewusst ist, die Heiligkeit Gottes ist etwas, das ist was Abgesondertes. Das Wort sagt es schon, heilig bedeutet abgesondert. Und wir können nicht leichtfertig damit umgehen. Wir dürfen nicht leichtfertig damit umgehen. Aber Gott wollte diesen Ort der Begegnung mit seinen Kindern. Und wir wissen, dass durch Jesu Opfer am Kreuz, wo er für unsere Schuld bezahlt hat und es Gott sei Dank für ein für alle Mal ausreicht, wir müssen nicht mehr Opfer bringen. Jesus hat es für uns gemacht. Aber wir können, wie im Hebräer 4, in diese wiederhergestellte intime Beziehung und in die Gegenwart Gottes kommen können. Und wir können Gott auf intime Art und Weise wieder begegnen. Und das ist so eine gute Nachricht, stimmt's? Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn Gott all das gemacht hat, all diesen Aufwand betrieben hat, um diesen Weg frei zu machen, war es, weil er unsere Anbetung braucht? War es, weil er unsere Anbetung braucht? Und wenn du etwas brauchst, dann impliziert es ja, dass du etwas draus ziehst, dass du etwas draus ziehst, was dir Kraft, was dir Freude, was dir irgendwie Mut oder sowas gibt. Stimmt's? Und wir Menschen sind so gemacht, dass wir einige Dinge brauchen. Wir brauchen Luft zum Atmen, ja? Wir brauchen Nahrung für unseren Körper. Wer hat gefrühstückt? Auch Sonntagmorgen kann man frühstücken, wenn man rechtzeitig aufsteht. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen Liebe, die unsere Seele aufblühen lässt. Aber wir müssen über Gott eines wissen. Gott ist komplett selbsterhaltend. Gott ist komplett selbsterhaltend. Er braucht nicht unsere Liebe. Er ist die Liebe. Gott braucht nicht von uns Kraft. Er ist die Quelle der Kraft. So, er ist selbsterhaltend. Wenn er unsere Anbetung brauchen würde, wenn er unsere Liebe brauchen würde, dann würden ja wir in gewisser Weise über ihn stehen oder wir könnten Einfluss nehmen auf seinen Zustand. Und er wäre nicht Gott. Aber er ist Gott und er braucht nichts von uns. Er braucht nichts von uns. Ist ein bisschen schockierend, ich weiß, aber es ist so. Gott braucht nichts von uns. Wenn er jetzt unsere Anbetung nicht braucht, warum erklärt er dann in seinem Wort ständig, wie wir ihn anbeten sollen, wo der Weg ist, wie das geht? Warum erklärt er das ständig, wie wir in seine Gegenwart kommen sollen? Warum tut er alles, um diesen Weg frei zu machen für uns, damit wir ihm begegnen können? Die Antwort ist, Gott will deine Anbetung. Gott will deine Anbetung. Er will meine Anbetung. Er sehnt sich nach unserer Anbetung, nach Zeit mit uns zusammen. Nicht, weil er es braucht, sondern weil er uns liebt. Ich sag's nochmal, nicht, weil er deine Anbetung braucht, sondern weil er dich liebt. Lass es tief in deinen Geist hineinsinken. Das ist der Schlüssel nämlich dazu, dass Anbetung nicht eine Pflichtübung ist für uns als Christen, wie in manchen anderen Religionen, sondern es ist unser Privileg. Anbetung ist nicht unsere Pflicht, dann ist es keine Anbetung. Anbetung ist ein Privileg. Und die Bibel sagt uns in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Bibelstelle nimmt direkt Bezug auf Mose. Ihr wisst, ich habe es vorhin erzählt, Mose hatte diesen Schleier vor seinem Gesicht, wenn er Gott begegnet ist, um sich zu schützen vor der Heiligkeit Gottes, vor den Auswirkungen der Heiligkeit Gottes. Und er konnte Gott nur so begegnen. Er wollte ihn begegnen, aber er konnte ihn nur mit diesem Schleier begegnen. Und wir können Gott durch Jesus ohne diese Verhüllung begegnen. Wenn wir seine Vergebung empfangen für das, was uns von Gott trennt, nämlich unsere Sünde. Also es gibt eine Bedingung dafür, dass wir in seine Gegenwart kommen können, ohne diese Verhüllung vor unserem Gesicht. Das ist, dass wir Vergebung empfangen für die Dinge, die uns von Gott trennen, nämlich unsere Sünde. Und es ist wichtig für uns zu wissen, wir können mit unverhülltem Gesicht vor Gott stehen und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und ich habe das mal versucht, ein bisschen zu definieren. Das ist jetzt nicht die einzige Definition von Anbetung, aber es ist eine Definition von Anbetung. Ich habe mir aufgeschrieben, Anbetung ist mit unverhülltem Angesicht, was bedeutet ohne Scham, auf der Grundlage des Opfers Jesu, was bedeutet ohne Schuld, vor den Thron Gottes zu kommen, um ihn zu verehren. Wenn du dieses Bewusstsein hast, dass du ohne Scham und ohne Schuld kommen kannst, dann wirst du ganz anders vor Gott kommen, als wenn du denkst, ich bin so sündig, ich bin so ein schlechter Mensch, ich bin so unwürdig. Nein, Jesus hat dich würdig gemacht. Und deine Position hat sich verändert. Deine Position hat sich durch das Opfer Jesu am Kreuz verändert und du kannst voller Freimütigkeit, haben wir vorhin gelesen, vor den Thron der Gnade Gottes kommen. Amen. Und an diesem Ort, da erkennen wir mit unserem Herzen, wer er ist. Wir bekommen Offenbarung über seine Person. Die Augen unseres Herzens werden erleuchtet, sagt das Wort. Wenn wir mit Gott zusammen gewesen sind, dann sagt uns die Bibel, Herr, werden wir verändert und wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. Ich finde, das ist eine fantastische Verheißung, dass wenn wir mit Gott zusammen gewesen sind, dann werden Menschen Gottes Herrlichkeit auf uns sehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Mose kennt, als er vom Berg runterkam und Zeit mit Gott verbracht hat. Da haben die Menschen gesehen, was ist mit Mose los? Weil Gottes Herrlichkeit ihn so umhüllt hat. Und ich glaube, wenn wir, je mehr Zeit wir in Gottes Gegenwart verbringen, aus dieser Haltung heraus, Gott, ich komme jetzt zu dir auf der Grundlage deines Opfers am Kreuz. Ich komme voller Freimütigkeit, voller Zuversicht, weil ich weiß, wer ich bin und wer du bist. Ich komme in deine Gegenwart. Und was wäre, wenn wir rauskommen aus diesem Ort und die Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Es gibt eine Stelle in Hebräer 1, Vers 3, die habe ich jetzt nicht auf dem Screen. Die habe ich nämlich heute Morgen gelesen und die hat mich so berührt, dass ich dachte, ich muss sie mit einbauen. Da steht, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Wie krass wäre es, wenn alles an uns ein Ausdruck des Wesens Gottes wäre? Bei mir ist es noch nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Im Verkehr ist manchmal nicht alles an mir ein Ausdruck des Wesens Gottes. Manchmal rege ich mich auf. Und es ist nicht immer so ein Ausdruck des Wesens Gottes. Aber hey, wenn wir Zeit mit Gott verbringen und seine Herrlichkeit widerspiegeln, das heißt nicht, dass wir alles perfekt machen müssen, ja? Es soll jetzt nicht ein Leistungsdruck hier aufkommen, sondern letztendlich verheißt uns das Wort, in Anschauen seiner selbst werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, steht es in einer anderen Übersetzung. So, das ist jetzt schon mal die gute Nachricht. Jetzt gibt's aber ein Dilemma. Wenn Gott unsere Anbetung will, die Frage ist, wollen wir ihm denn unsere Anbetung geben? wollen wir Gott unsere Anbetung geben. David sagt im Psalm 27, Vers 4, um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Das ist ganz schön mutig, das zu sagen, aber er sagt's. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Oder der korachitische Psalm 42, Vers 2 bis 3. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihm treten? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal lesen wir doch diese Stellen und denken, oh ja, genau, das bin ich. Ich kann es kaum abwarten. Ich kann es kaum abwarten, in der Gegenwart Gottes zu kommen. Ich gehe heim von der Arbeit und dann nehme ich mir die Zeit in meinem Kämmerlein mit Gott. Aber manchmal ist es so, wir lesen diese Bibelstelle und denken, was ist los mit mir? Warum habe ich das nicht so wie David? Warum kann ich es nicht abwarten? Also warum ist es für mich okay, dass es einmal die Woche ist, wo ich ins Haus Gottes gehe und der Rest der Woche, das ist so mein Ding. Und am Sonntag gebe ich Gott 2 Stunden, aber sonst mache ich so ein bisschen das, was ich will. Also ich glaube, dass wir da alle manchmal damit zu kämpfen haben, dass unser Fleisch nicht das tun will, was unser Geist tun will. Paulus hatte schon gesagt, dass es wie ein Kampf ist in uns und dass wir manchmal nicht dieses Verlangen haben, Gott, ich kann es kaum abwarten. Ich möchte am liebsten jeden Tag, jede Stunde in deiner Gegenwart sein, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wir sehen auch an dieser Stelle eben in Psalm 27, dass die Gegenwart Gottes unmittelbar mit der Offenbarung, wie er ist, zusammenhängt. Wir erfahren in seiner Gegenwart, wer er ist und wie er ist. Aber es braucht dieses innerliche Stillwerden. Es braucht, dass wir innerlich still werden in seiner Gegenwart. Dass wir gewissermaßen die Welt ausschalten, abschalten. Und das ist in unserer Zeit herausfordernder denn je, stimmt's? Dann bimmelt dein Handy, oh, schon wieder eine Nachricht. Oder auf Instagram warst du dann zu lange, hast durch das Leben anderer Menschen gescrollt und dir gewünscht, dass dein Leben auch so aussieht. Oder hast zu viele E-Mails in deinem Postfach, die du noch unbedingt beantworten musst, um die Welt zu retten. Ist gar nicht so leicht. Aber jemand hat mal gesagt, das, was du fütterst, wird stark. Wenn wir unser Fleisch ständig füttern, mit dem, wovon unser Fleisch nun mal satt wird, wovon wird unser Fleisch satt? Von Lästereien, ouch, von vielleicht Bildern, die unsere Lust befriedigt, das muss jetzt nicht unbedingt pornografischer Herkunft sein, das können auch Serien sein, Netflix, was weiß ich. Das kann aber auch Nachrichten, politische Argumente, Streitereien, Rechthaberei, all diese Dinge sein, die unser Fleisch befriedigt. Aber wer weiß, dass unser Fleisch nie lange zufrieden ist. Aber wenn wir ständig unser Fleisch nähren, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass unser Hunger nach der Gegenwart Gottes abnimmt. Was du fütterst, wird stark. Und mein Empfinden ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Empfinden ist, dass der Feind wirklich verzweifelt versucht, die Braut Jesu momentan zu zerstören. Er tut alles in seiner Macht, um die Braut Jesu zu zerstören. Und was macht er? Er beschäftigt uns mit Dingen, die uns wegziehen vom Bräutigam. Oder? Wenn unsere Meinungen zu politischen Themen, Weltgeschehnissen wichtiger werden, als in seine Gegenwart zu kommen und zu hören, was er zu sagen hat, dann befinden wir uns auf einem gefährlichen Weg, auch als Braut Christi, als Leib Christi. Und wir gehen ans Ziel vorbei und sind nicht das Licht in dieser Welt, wozu er uns berufen hat. Aber wir können uns entscheiden, unseren Geist zu nähren. Das heißt nicht, dass du niemals eine Netflix-Serie anschauen darfst, okay? Das heißt auch nicht unbedingt, dass du Instagram von deinem Handy löschen musst. Vielleicht musst du es, vielleicht nicht, das weißt nur du. Aber wir können uns entscheiden, unseren Geist zu nähren. Weil die Sensibilität im Geist, um beurteilen zu können, was Gott zu uns in dieser Zeit sagt, die bekommen wir halt nur, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir zur Ruhe kommen in seinem Tempel. Wer weiß, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Das heißt, du musst in dir zur Ruhe kommen, um seine Stimme zu hören. Und wenn wir Zeit mit ihm verbringen und lernen, seine Stimme unterscheiden zu können, ich habe es gestern auch gesagt im Worship-Team, wir müssen lernen, seine Stimme unterscheiden zu können in der Ruhe, damit wir seine Stimme hören können, wenn um uns alles tobt. Wir werden nicht seine Stimme hören, wenn um uns alles tobt, wenn wir nicht gelernt haben, wie sich seine Stimme anhört in der Ruhe. Das ist so, so wichtig. Aber es ist wieder keine Pflicht, es ist ein Privileg. Es betrifft unser Leben. Echte Anbetung ist ein Überfluss des Herzens. Ist ein Überfluss des Herzens. Ein Anerkennen, wer er für uns ist. Und es ist wie so ein Kreislauf. Du betest ihn an für das, was du weißt, wie er ist. In diesem Ort, an diesem Ort der Anbetung, kommt neue Offenbarung darüber, wer er ist. Er offenbart sich dir. Das sagt sein Wort und er ist treu. So, wenn dein Herz offen ist, von ihm zu hören, wenn dein Herz offen ist, du betest ihn an für das, was du weißt. Danke, Jesus, dass du mein Retter bist. Jesus, ich verehre dich für deine Herrlichkeit, für deine Heiligkeit. Und er fängt an, sich uns nochmal neu zu offenbaren in Bereichen, wo wir ihn noch nicht kennen. Wenn wir ihm begegnen, dann werden wir seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit sehen und erkennen in unserem Leben. Und deshalb, Anbetung ist nicht, hör gut zu, ein Programmpunkt im Gottesdienst. Anbetung ist nicht ein Programmpunkt im Gottesdienst. Weil das, was wir hier in einem Gottesdienst gemeinsam machen, ist, dass viele Einzelpersonen, die Gott kennen, die zu Hause ihn anbeten, kommen zusammen und der Überfluss unseres Herzens wird in Lieder, in Worte gefasst und wir beten ihn in Einheit an, aber es muss aus einem Herzen kommen, was es im Alltag macht. Und wenn wir das tun, im Persönlichen mit Gott, und wir in Einheit im Kontext der großen Gemeinde zusammenkommen, dann erleben wir die Schönheit der Braut Christi. Das ist die Schönheit der Braut Christi. Die Bibel sagt, vor dem Thron Gottes im Himmel beten sie Tag und Nacht an. 24 Stunden. Heilig, heilig, würdig ist das Lamm. 24 Stunden. Wir können uns das oft nicht so vorstellen, weil unser Tag so voll ist mit vielen Dingen. Und das ist auch in Ordnung. Aber haben wir diesen Ort zu Hause bei uns, wo wir Gott begegnen, dann wird die Zeit, wenn wir zusammenkommen in Gottesdienst und Gott anbeten, nicht ein Programmpunkt sein, sondern der Überfluss unseres Herzens. So, es kann nicht abgekoppelt sein von unserem Alltag. Und wenn es bisher so war in deinem Leben, dann lass Gott dein Herz neu berühren und finde diesen Ort zu Hause bei dir. Du musst keinen Altar bauen, keine Angst. Aber ziehe dich zurück in die Stille. Du kannst ganz praktisch, wenn du jetzt nicht ein Musiker bist oder so, nicht jeder kann hier ein Keyboard spielen, ich auch nicht. Aber was ich gestern in meinem Hotelzimmer gemacht habe, ich habe einfach Musik angemacht, Anbetung angemacht und habe einfach gesagt, Gott, ich will dir jetzt begegnen. Das kann jeder von uns. Spotify runterladen auf dein Handy, schon hast du alle Musik auf der ganzen Welt, zum Beispiel, oder was anderes. Und es ist so wichtig, dass Anbetung etwas Persönliches ist. Es ist nicht eine Übung, die wir nur hier machen. Es ist etwas Persönliches, was in deinem Leben passiert zwischen dir und deinem Schöpfer. In Römer 1, Vers 1 bis 2, da steht, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. So vergiss nicht, Gott braucht deine Anbetung nicht, aber er will deine Anbetung, weil er dich liebt. Und deine Anbetung, die verändert nicht Gott, weil Gott verändert sich nicht. Aber in der Anbetung wirst du verändert und wirst du die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und Gott hat uns so viel gegeben, stimmt's? Gott hat uns so viel gegeben und wir erfahren jeden Tag seine Liebe und Barmherzigkeit. Wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde, dass ihr Zeugnis gebt, wo ihr Gottes Liebe oder seine Barmherzigkeit erfahren habt, dann könnten wahrscheinlich alle hier in diesem Raum etwas erzählen. Jeder von uns. Und lass uns unsere Anbetung nicht zurückhalten. Lass uns nicht knausig, gibt's das Wort auf Deutsch hier, knausig sein in unserem Opfer, wenn wir ihm Opfer bringen. Manchmal ist Anbetung ein Opfer, weil wir es messen an dem, wie es uns geht, was wir getan haben oder was wir nicht getan haben oder was uns gerade begegnet als Herausforderung im Leben. Und dann denken wir, ich kann jetzt gerade nicht Gott anbeten. Doch, kannst du. Weil Gott hat sich nicht verändert. Auch wenn deine Umstände sich verändern, Gott verändert sich nicht. Du kannst ihn immer anbeten, weil du wirst immer seine Wahrheit über dein Leben aussprechen, wenn du in Anbetung vor ihm kommst. Und die Kraft Gottes wird freigesetzt in deinem Leben, um für diese Dinge zu sorgen, die in deinem Leben vielleicht gerade in Ungleichgewicht sind. Und sein Wort sagt, das ist eine angemessene Antwort auf seine Liebe zu dir. Wir wollen Gott eine angemessene Antwort geben auf seine Liebe. Nicht aus Pflicht, sondern aus einem Überfluss unseres Herzens. Und ich glaube, und damit will ich schließen, ich glaube, dass Anbetung ein Schlüssel ist, damit wir fähig sind, mitten in dem zu sein, was Gott in dieser Zeit durch uns tun will. Weil Gott hat einen Auftrag für seine Gemeinde. Wir sind nicht hier zum Selbstzweck. Auch wenn es schön ist, sich zu versammeln, ich stimme dir voll zu. Es ist so schön, dass wir wieder hier sein können. Und wenn du heute am Livestream bist, nur weil du keine Lust hattest, heute aufzustehen und weil es gemütlicher ist, im Schlafanzug Gottesdienst zu gucken, dann komm nächsten Sonntag her, weil es ist besser, hier live vor Ort zu sein. Es ist schön, dass es Livestream gibt. Und wenn du nicht kommen kannst, weil du krank bist oder weil du weit weg wohnst, ist Livestream ein richtiger Segen. Aber wenn es zu einer Gewohnheit geworden ist in deinem Leben, dass du dich nicht mehr ausstreckst, zusammenzukommen, wenn die Heiligen sich versammeln, sagt das Wort, dann will ich dich herausfordern und ermutigen. Komm nächsten Sonntag, sei hier am Start. Ich habe das nicht abgesprochen mit Esther. Aber was ich sagen wollte, es kommen Stürme, das wissen wir, das haben wir erlebt und erleben wir immer noch. Und dafür müssen wir gut verankert sein in Gott. Wir müssen gut verankert sein in Gott. Und unsere Hoffnungen, unsere Zuversicht, die bekommt Festigkeit in der Gegenwart Gottes, indem wir willig sind, Zeit in seiner Gegenwart zu investieren. Und die Bibel sagt, was wir vorhin gelesen haben, dass wir verändert werden im Anschauen seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die wir dann widerspiegeln, wenn wir Zeit mit ihm verbracht haben, die wird zum Licht und zum Orientierungspunkt für Menschen, die rauskommen wollen aus der Dunkelheit, in der sie sich befinden. Weil veränderte Menschen verändern die Welt, stimmt's? Wir verändern die Welt, wenn Gott uns zuerst verändern darf, wenn unsere Herzen offen sind und wir zum Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, komm. Komm und zeig mir, was in meinem Herzen ist, was dir nicht gefällt, was mich abhält, was mich hindert. Zeig es mir. Und vielleicht können wir gerade eine kurze Zeit nehmen und einfach während diesem ersten Lied, was das Anbetungsteam bringt, dass wir, vielleicht stehen wir zusammen auf. Und wenn du möchtest, dass du einfach Gott fragst, Gott, was ist in meinem Leben, was jetzt gerade mich abhält, dir zu begegnen. Du musst es nicht graben und irgendwie versuchen, was zu finden. Aber ich bin der Überzeugung, dass der Heilige Geist jetzt hier ist und dass er dir die Dinge zeigt, die einfach dich vielleicht zurückgehalten haben. Vielleicht ist es deine Bequemlichkeit. Vielleicht ist es etwas, aber was in deinem Leben sich immer wiederholt. Eine Sache, wo du Freiheit brauchst, wo du spürst, da bin ich irgendwie eingeschränkt, da bin ich irgendwie gebunden in meinem Leben und ich komme nicht in diese Freiheit, in diese Freude rein, Gott anzubeten, dann möchte der Heilige Geist dir heute Morgen begegnen. Und lass uns vielleicht einfach in diesem Song jeder für sich Gott anbeten und einfach hinhören, was der Heilige Geist sagt, ob es etwas gibt, was er heute Morgen ansprechen möchte.